Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir von Kirby Air Riders präsentiert. Das rasante Fahrzeug-Action-Spiel mit Kirby und Co. Aufladen, Turbo einsetzen und Rivalen mit Wirbelangriffen attackieren. Jetzt nur auf Nintendo Switch 2.
This is Shock 2.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einem Review-Special. Und heute geht's um nichts anderes als Metroid Prime 4 Beyond. Das lang erwartete Switch und Switch 2 Spiel ist, wenn dieser Podcast aufschlagt, heute in den Handel gekommen. Und das ist natürlich ein Grund, einen Podcast für euch aufzunehmen. Das Review auf der Shock 2 Webseite, das gibt's schon seit ein, zwei Tagen. Das habe ich selbst geschrieben, ich habe das Spiel auch getestet und ich habe überlegt, wie mache ich das jetzt mit dem Podcast? Und damit ich nicht komplett gegen die Wand nur spreche oder eigentlich mit euch, aber halt hier allein im Studio sitze, habe ich mir noch den Daniel dazu geholt, der mir Fragen stellen wird und der ein bisschen, ja, stellvertretend für euch da das Ganze dann noch ein bisschen abklopfen, wenn ich irgendwas vergessen habe oder wie auch immer. Hallo Daniel.
Hallo Michi.
Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, Metroid ist ja doch ein Spiel, das eine Zeit lang her ist, dass es ein neues Prime gab. Ja, wir reden da fast von 2 Jahrzehnten. Ja, 18 Jahre ist es her, 2 Jahrzehnte. Das ist eine Zeit, ja. Ich glaube, ich habe das im Review eh geschrieben. Da haben andere schon Familien gegründet, Häuser gebaut und vieles andere getan. 2 Jahrzehnte ist Wahnsinn. Ja, und das Metroid Prime Corruption damals auf der Wii. Ich weiß, später gab es natürlich dann die Wii U-Version, Trilogy. Es gab natürlich auch andere Metroid-Spiele in 2D auf diversen anderen Plattformen. Das ist mir natürlich bewusst, aber halt, dass ich die Prime-Saga weitergeführt, erst jetzt, 18 Jahre später. Und selbst wenn ich das außer Acht lasse, vor 8 Jahren ist das Spiel angekündigt worden. Mhm, also ja. Es ist wirklich eine arge Zeit, sprich dementsprechend haben sich nicht nur viele auf dieses Spiel gefreut, sondern die Erwartungen sind natürlich auch extrem hoch. Wie sieht's da bei dir aus?
Meine Erwartungen an das Spiel, ja, das letzte Prime, das ich gespielt habe, war das Remaster, das war vor 2-3 Jahren. Und das hat mir sehr gut gefallen. Bin ein großer Metroid-Fan. Ich fand, das Remaster war, ich meine, besser ging es gar nicht. Besser hätte man das Spiel nicht remastern können. Aber mir hat, während ich es durchgespielt habe, hat sich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie bringt man das jetzt ins heutige Zeitalter? Wie bringt man das 20 Jahre später noch? Diese Metroid-Struktur in die 3D-Welt. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Metroid Prime 4 Beyond.
Ich glaube, du wirst zufrieden sein. Also wie gesagt, es gibt natürlich viele Kontroversen jetzt um dieses Spiel. Auch da werden wir heute natürlich drüber reden. Ja, ich plaudere jetzt mal, bevor wir jetzt über das eigentliche Spiel ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ein Chatverlauf von uns beiden war, glaube ich, wo ich da geschrieben habe, in der ersten und zweiten Stunde wollte ich dem Ding eine 10 geben und dann ging es mit der Wertung immer bergab. Ja. Wir sind bei der 8 gelandet. Also nochmal, das ist hier die Entwarnung. Also keiner braucht Angst haben, dass das ein schlechtes Metroid ist, ja. Aber du hast doch etwas sehr, sehr Gutes angesprochen, was ich mir auch immer gedacht habe, ja. Es gab eben vor kurzem, ist auch schon wieder her, dieses Remake damals, und wo ich mir gedacht habe, das Remake, das sieht eigentlich sehr, sehr cool aus, ja. Es hat total Lust gemacht jetzt auch auf Metroid 4. Aber eben, wie kann man sowas dann noch verbessern und in die neue Struktur bringen? Und die gute Nachricht ist, dass die Sachen, also in dieser langen Entwicklungszeit, ja, wurde ja auch der Entwickler ausgewechselt. Inzwischen ist er wieder der Originalentwickler. Die Retro-Studios sind wieder dran gewesen an dem Spiel und das merkt man auch. Ja, die wissen, wie man mit dem Charakter umgeht. Die wissen, was Metroid Prime ausmacht. Und weil ich ja am Anfang gesagt habe, ich hätte eine 10 gegeben, es gibt 2 Dinge, die ich auch heute noch unterschreiben würde mit 10. Das eine sind die, ich nenne es jetzt mal Dungeon-Abschnitte, ja, die einfach durchdesignt sind, at its best, ja. Also da merkt man einfach die Nintendo Magic überall. Und das ist einfach Metroid pur. da gibt's nichts zu rütteln, ja, aber das ist eigentlich genauso, wie es früher war, nur halt technisch natürlich schöner, ja, aber trotzdem, das ist einfach klassisches Metroid. Und das zweite ist der Soundtrack. Der Soundtrack ist einfach Hammer. Also natürlich, auch hier wird's natürlich wieder Geschmacksunterschiede geben, ja, der eine hätte natürlich gern lieber einen hämmernden Techno-Soundtrack gehabt, hätte mir wahrscheinlich auch gefallen, ja, in manchen Abschnitten, aber sie haben halt so einen epischen Soundtrack mit großen Chören, ja, und ganz ehrlich, der hält sich auch nicht im Hintergrund. Also selbst du läufst, ja, und im richtigen Moment setzt er dann noch an und du hörst Chöre und auf der Seite noch den Bass rein und so. Also selbst wenn er im Handheld spielt, was nicht schlecht ist, ja, also ich kann euch leider nicht viel erzählen über die Switch-Version, außer dass ich noch nichts gehört habe, dass es eine Katastrophe sein soll. Also wenn du irgendwie was gelesen hast, irgendwo rechts oder links, gerne da einhaken. Aber die Switch 2-Version ist technisch wirklich gut gelungen, auch am Handheld. Das sieht verdammt gut aus am Handheld. Aber eben, spielt es am Handheld, nehmt gescheite Kopfhörer. Also das ist gleich nochmal ein Eck besser mit einem gescheiten Kopfhörer, weil das ist super abgemischt, ihr habt 3D-Sound, es ist eine Freude. Ja, der Sound von Metroid ist wirklich super.
Soundtrack von Prime, den habe ich jetzt im Kopf gerade. Das, ja. Schneelevel, das Main-Theme.
Genau.
Ja, oh Mann. Ja.
Also es setzt einfach drauf an. Also er bekommt auch nicht einen großen Bruch, ja. Also der Bruch sind dann die Neuerungen, die drinnen sind, ja. Mhm. Aber sonst bekommt ihr wirklich so wunderschön designte Abschnitte. Und ja, es ist halt dieses typische Metroid-Feeling, ja. Dieses beklemmende, aber gleichzeitig euphorische vom Soundtrack und auch von den Sachen. Und wenn du was Neues bekommst und wieder zurückgehen kannst, dann wieder, und weil du jetzt alles klar ist, warum der Abschnitt so designt ist. Ja, du hast ja auch wirklich Momente, und das geht, obwohl du das schon x-mal gespielt hast, Metroidvania, ist das immer wieder schön, sowas zu erleben, und vor allem, was in der Qualität designt ist. Also die Qualität des, und ich rede jetzt wirklich von diesen Dungeon-Abschnitten, die ja wirklich die Hauptabschnitte sind, ja, das ist mustergültig. Ja, das ist also sehr klassisch, ja, also auch da, ja, darf man nicht, eben, das ist mustergültig, aber auch sehr klassisch. Auch hier gibt es vielleicht die eine oder andere kritische Stimme, die sagt, wir haben 2025 bitte. Man merkt dann im Spiel auch, vom Game Design her, das läuft auch auf einer Switch. Ja, das darf man nicht vergessen. Die Switch war, wie sie rausgekommen ist, schon keine aktuelle Hardware. Das ist jetzt schon etliche Jahre her, dass die Switch 1 rauskam. Und das Ding läuft auf der alten Hardware drauf. Sprich, man darf sich da nicht erwarten, ein Spiel, dass das aufbricht irgendwie komplett und einfach total viel CPU-Leistung braucht oder so. Das hat das Ding nicht. Das hat auch die Switch 2 ja nur eingeschränkt, ja. Mhm. Aber ihr bekommt ein Stück klassisches Metroid Prime hier. Das ist ganz, ganz klar. Bis auf natürlich die, ja, die Verbesserungen, die hier drinnen sind. Und die eine ist, es gibt diese Open World Hub.
Ja.
Die manche komplett hassen. Also ich habe manche Reviews gelesen, die da 20% abwerten wegen dem. Das würde ich nicht tun.
Ja, da bin ich skeptisch.
Ja, man kann auch skeptisch sein, und ich werde es jetzt auch nicht über den grünen Klee loben, ja. Ich möchte es nur, weil viele wissen auch gar nicht, was ist jetzt mit dieser Hub-Welt, ja. Mhm. Auch hier kann ich nur sagen, ihr bekommt nichts Aktuelles. Was mich die Open World Hub spätestens nach dem zweiten, dritten Mal betreten verpierend erinnert hat, ist die Open World von Ocarina of Time.
Ocarina, ja, das dachte ich mir.
Ja, also erwartet euch da wirklich eine sehr leere Open World, wo ihr halt hin und her fahren könnt. Ja, das Gute ist, das Hin- und Herfahren macht richtig Spaß. Also die Steuerung ist einfach nur geil, ja, und das Ding macht Spaß, und das ist das Gute. Ja, das Problem ist einfach, ihr könnt das nicht überspringen, ihr könnt das, die Welt ist eigentlich ziemlich leer, ihr könnt halt so Energiepunkte aufsammeln, die euch dann aufleveln und so, aber na, ja, also nochmal, man kann das nicht schönreden, ja, es ist schade. Ja, also wäre das drinnen in ein paar Abschnitten und wäre ein bisschen lebendiger und man hätte das zur Abwechslung gebracht, ja, dann wäre das viel, viel angenehmer, weil das Gute ist, ja, und ich habe auch da mir sehr Positives über diese Open World gelesen, wo ich mir auch gedacht habe, man kann alles positiv sehen, ja, so positiv sehe ich es nicht, ja, das Positive, und das habe ich auch empfunden, also ich würde nicht so eine Aufwertung geben wegen diesem Empfinden, aber das, man kann das positiv, ihr habt halt diese Dungeons-Abschnitte, also diese Hives und Biome, und die sind oft sehr fordernd, ja, also wirklich, es wird dann schon ziemlich knackig und Gegadichte und heftig, und dann kommt halt zum Hirnausrasten diese Open World, wo nichts passiert. Ja, und das ist schon angenehm, da ein bisschen drinnen zu sein. Ja. Das Zweite, was natürlich eine Neuerung ist, ich habe jetzt gesagt, was natürlich zu Metroid Prime und zu Metroid generell gehört, ist das Beklemmende.
Ja.
Ihr steigt aus eurem Raumschiff aus, ja, und geht in diese Dschungelwelten oder was auch immer und dann seid ihr allein in euren Anzug ja gefangen, ja, und könnt da kämpfen und Ding, aber seid eigentlich allein und das wird aufgebrochen durch, ja, ihr habt eben einen, unter Anführungszeichen, Begleiter, ja, den, da will ich jetzt gar nicht zu viel erzählen, ja, den man ja auch schon in diesen ganzen Demos gesehen hat, die jetzt zuletzt die Preview, wo ich auch mit Clemens, der Clemens hat eh schon erzählt auch, den gibt's, ja genau, McKenzie, gerne. Und es gibt auch natürlich andere Soldaten, die man trifft im Laufe des Spiels, auch da möchte ich jetzt nicht spoilen, aber es gibt auch andere. Und da gab es ja fast auch wieder Shitstorm. Wie kann ich das, die Formel nur so durchbrechen? Auch da kann ich Entwarnung geben. Ja. Zweierlei Punkte. Ich finde ihn gar nicht so nervig. Und in Wirklichkeit nimmt er für Nintendo die Hilfe ein. Ja, es ist eine Hilfe, ihr könnt ihm rufen, ja, wenn ihr nicht weiterkommt. Ja, hilft euch ein bisschen. Oder wenn ihr zum Beispiel in der Open World Welt zu lange herumfährt und Nintendo oder die Entwickler glauben, ihr habt den Weg zur nächsten Dungeon-Welt nicht mehr im Blick, dann schaltet er sich im Funk ein und sagt halt ein bisschen, hey, was ist los? Schau mal da nach rechts, siehst du den Berg? Fahr mal dorthin. Ja, so in der Art. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, ja. Was ihr nicht Angst habt, es ist kein Buddy-Movie mit Samus Aran jetzt, ja. Es gibt kein Happy End und sie heiraten am Schluss. Nein, ja. Also sprich, und was noch ist, geht in einen Hive, bis auf ganz wenige Ausnahmen bricht der Funk ab. Okay. Ihr könnt ihn auch gar nicht kontaktieren, er kann euch nicht kontaktieren oder nur an gewissen Stellen, ja. Sprich, er quatscht nicht die ganze Zeit, er ist gar nicht dabei, ja. Es ist Metroid Prime, das ist, was ich am Anfang gemeint habe, das meine ich ernst. Ihr bekommt Metroid Prime, ja. Warum geben wir keine 10? Weil natürlich die Sachen wie die Open World schade sind. Die hätte man anders gestalten können. Es erinnert ein bisschen an die Open World von Mario Kart World. Auch hier verpasste Chance, ja. Vielleicht kommt da noch was, ja. Aber, ja, dabei haben wir noch nicht so viel, was da passiert in der Welt. Irgendwann hat man alles gesehen und dann hat man halt eine sehr leere Welt eigentlich. Also da müssen wir uns noch nachbessern eigentlich, das, ja. Das werden es bei Metroid wahrscheinlich nicht tun, denke ich mal. Würde mich wundern.
Ja, also das heißt, es ist nicht so strukturiert wie Prime, wo die ganze Welt quasi ein Dungeon ist. Und
ja, genau.
Es gibt halt, sondern es gibt einzelne, so wie ein Zelda.
Ja, genau. Und das wirkt natürlich natürlicher. Es wirkt natürlich natürlicher, wenn man nicht mit einem Aufzug hin und her fährt, sondern man fährt wirklich auf einen anderen Ort in dieser Welt. Und der schaut anders aus. Dann da gibt's wirklich geile Sachen, ja? Zum Beispiel eben der Dschungel, der wird habe ich mit Clemens drüber gesprochen, der wirkt wirklich sehr lebendig. Also das ist wirklich so, dass ich wäre in Clemens würde ich ein bisschen widersprechen. Ich finde noch immer den Dschungel bei Uncharted Legacy besser, ja? Aber er wirkt wirklich, ja, biologisch lebendig. Das haben sie gut hingekriegt und deswegen Kudos, das ist super. Aber dann, ich glaube, die zweite oder dritte Welt, die ich besucht habe,
ja.
oder Welt, sage ich jetzt mal, Abschnitt halt, ist so eine Fabrikswelt. Ja.
Okay.
Und die wird angetrieben durch ein immer stattfindendes Gewitter.
Cool.
Und nicht nur da, jetzt kann man sagen, okay, das ist ein geiles Setting, ja, aber das ist nicht nur ein Setting, sondern das ist auch Inhalt, also auch Gameplay-Inhalt, weil es gibt hier Punkte, muss aufpassen, dass ich euch nicht zu viel spoil, aber es ist kein Spoiler, kein großer. Es gibt hier Punkte, wo ihr nur weiterkommt, wenn ihr Blitze umläutert. Also auch wieder die Rätselkomponente. Das ist das wirklich ist nett. Das ist, und es sieht super aus. Es ist sehr selten, ja, stimmt. Es sieht super aus, es klingt super und es macht wirklich Spaß. Ja, und das ist ja, mehr brauche ich ja gar nicht. Ja, ich meine, wir können da jetzt gerne noch 4 Stunden lang herumdiskutieren, warum das nicht gut ist und da. Aber in Wirklichkeit bekommt ihr halt ein Spiel, das allen Spaß macht, die 8 Jahre jetzt drauf gewartet haben und ein Metroid Prime wollen. Und ja, sie haben Sachen ausprobiert und manche funktionieren super. Ja, es gibt Verbesserungen, die auch wirklich super funktionieren. Und es gibt andere Verbesserungen, die funktionieren weniger gut. Ja, Aber ihr habt das typische, den typischen Gameplay-Loop. Ihr lauft herum, es kommen Gegner, ihr habt einen wirklich, wirklich zu steuern, kommen dann gleich eine wirklich gute Steuerung auch, egal ob ihr mit Controller spielt. Mit der Maus habe ich wirklich am wenigsten gespielt, ganz ehrlich, da komme ich dann, ich erzähle nachher die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten, die ich ausprobiert habe. Egal mit Controller, mit Bewegungssteuerung, mit der Maus, also alles, je nachdem, wie man mag, man kann spielen, es macht Spaß. Es ist schnell, ja, es ist schneller als auf dem Video. Auch das kann ich Clemens, kann ich unterschreiben. Er hat auch recht, ja. Es wirkt dann wirklich schneller, wenn wirklich Gegner kommen, zack, zack, zack. Hin und wieder wird man ein bisschen zu viel gescannt. Vor allem, man hat jetzt diese Psi-Fähigkeiten, ja auch, ja. Sprich, ihr könnt scannen, ihr habt Psi-Fähigkeiten, die für Rätseln verwendet werden, manchmal ziemlich cool, die ihr aber dann auch so zum Kampf unterstützend verwenden könnt. Ihr habt eigentlich immer was zu tun. Ja, drum sage ich ja, das ist das, was ich gemeint habe. Wenn ich da rauskomme in die Wüste dann zu meinem Bike, ja, dann freue ich mich, wenn ich da ein bisschen herumfahren kann, weil einfach, das ist schon, also ich verstehe das schon, also nochmal, stellt euch das nicht zu heftig vor, ja, auch dann, ich habe geschrieben, mein Review, ich habe 15 Stunden gespielt, ja, ich habe nicht alles gesehen, ich habe nur wirklich straightforward gespielt, ja, B, ich habe das nur im normalen Modus gespielt, nicht im schweren Modus, auch da kann man natürlich noch was, und also sprich, wer wirklich das erleben möchte und sich da nicht testen, sondern einfach drauf einlässt und sagt, hey, ich will das genießen, dann kommt er eh wieder auf seine 20, 25 und plus Stunden, ja. Ich habe mir angeschaut, die Teil 2 und 3, glaube ich, haben immer eh 20 Stunden gehabt, ja, im Durchschnitt bei den Spielern. Das werdet ihr jetzt eh auch wieder haben, ja. Und klar, jetzt die Open World, das streckt das ein bisschen, aber selbst wenn ich das wegrechne, habt ihr genug Spielspaß, ja. Und ich glaube, ich bin mir fast sicher, ich wäre auch im Forum dann lesen von dem einen oder anderen, der sagt, die Open World, das ist eh cool mit dem Rumfahren. Weil es ist genau das Richtige, um dann wieder runterzukommen von diesem und dann wieder, du freust dich dann auf den nächsten Hub.
Ja, was kann man denn in dieser Open World überhaupt machen?
Nicht viel. Ja. Du kannst super sliden. Also wirklich, du hast wirklich richtig cool. Und du sammelst halt so Energiepunkte und so weiter ein, die du halt zum Upgrade verwenden kannst und zum, du kannst verschiedene Sachen dann auch bekommen dafür. Also das. Okay. Also es ist nicht komplett sinnlos, aber es ist genau. Es erinnert halt sehr an das. Und ja, also was sonst, aber sonst runtergebrochen, das klassische Prime-Erlebnis. Ja, du erkundest, du scannst, du kämpfst, du hast Backtracking natürlich, ja. Metroidvania, das ist hier nichts Schlechtes. Ja. Und es gibt halt zu dieser klassischen Formel wichtige Erneuerungen. Du hast die Psi-Kräfte, die würde ich wirklich ganz nach oben geben. Und dann bekommst du halt im Laufe des Spiels weitere Fähigkeiten. Kontrollbeam, Telekinese, eine Psychic Bomb gibt's, die ist ziemlich cool. Ja, dann gibt's eben das Soul Valley, also diese Wüste. Ja, ebenfalls, die kann man wirklich mit Ocarina of Time vergleichen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr akkurat, der Vergleich. Und die dient halt als Verbindungsstück zwischen den Welten und kann mit diesen cool. Ich hätte gern dieses Motorrad im Mario Kart drinnen. Also bitte, warum? Ja, oder in irgendeinem anderen Rennspiel. Gebt mir ein Metroid-Rennspiel. Nein, die Steuerung ist wirklich cool. Die ist wirklich gut. Ja, ja, und dann gibt's halt den NPC-Begleiter. Da haben wir eh schon. Und es gibt halt die Anwesenheit von Föderationssoldaten, was natürlich die umstrittenste Änderung ist. Also, ist verstehe ich, ja. Weil wenn du halt komplett auf dieses Beklemmende stehst, das wird dann doch durch ein oder zwei Funksprüche dann aufgegriffen. Da auch ein Kritikpunkt, die reden Englisch. Ja, sie haben das nicht deutsch synchronisiert. Oh. Verstehe ich nicht. Ich sag's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich das schon sprache, warum schaffen die bei Nintendo nicht, das Deutsch zu synchronisieren? Das kann doch nicht bei so einem Titel, der so ein Budget hat und so, doch sich hoffentlich gut verkauft, dann muss ich doch eine deutsche Synchro liefern können. Nein, gibt's nicht. Und was mich echt rausreißt immer wieder, Samus Aran spricht gar nicht.
Wow, okay. Also ich möchte anmerken, als Pokémon-Fan, also kriegt man gar keine Synchro, da reden die Charaktere einfach, es kommt nichts raus. Also sind wir eh schon verwöhnt mit der englischen Synchro. Zweitens, vielleicht fühlen sich viele Leute an Other M erinnert, das so story-heavy war und
ja, aber das kann ganz anders.
Das ist überhaupt nicht gut angekommen.
Ja, aber ganz andere Liga von der Story. Also nochmal, nein. Also ich fand. Ganz ehrlich, ADM fand ich nicht schlecht.
Ich fand's auch nicht schlecht, aber ich verstehe, wieso es Leute kritisieren.
Ja, klar, wenn ich ein Prime hätte, ein neues Prime möchte und ich kriege ADM, verstehe ich, dass ich enttäuscht bin. Aber ich komme eher aus der 2D-Perspektive Ära von Metroid, ja. Mhm. Und ich konnte mit ADAM sehr gut umgehen, in alle Richtungen. Aber ich habe das einfach auch für mich als dritte Metroid-Serie eigentlich gebucht. Ja. Ich hätte gerne einen zweiten Teil da gehabt. Also, aber ich es war auch, ja, wie auch immer, also das werden wir sicher irgendwann kriegen. Aber der Punkt ist, das kannst du nicht vergleichen. Das eben, so wie ich sag, das ist eigentlich behutsamer, als alle glauben. Er quatscht nicht die ganze Zeit, er ist nicht die ganze Zeit dabei und meistens hilft er dich. Also es gibt ja wirklich gerade oft Momente, wo du halt dann wirklich, eben, es ist nicht so, dass diese Wüste nur da ist, um die Spielzeit zu strecken, weil es eben, wenn du zu lang brauchst, dann meldet sich der und sagt, geh weiter, komm, los. Da drüben ist der Berg. Geh, los. Ja, und das ist super. Na, finde ich auch super angenehm, weil gerade wenn ich oft in der Nacht spiele, mein Hirn dann schon ein bisschen abschweift, ja, und dann fährst halt und denkst dir, wo bin ich jetzt eigentlich? Und dann meldet er sich und sagt, fahr da rüber. Finde ich angenehm.
Ja. Erinnert das so an die PlayStation-Spiele der letzten Generation, wo Kratos, ich weiß gerade nicht, wie sein Sohn heißt, ihn die ganze Zeit daran erinnert, wie das Puzzle funktioniert und wohin er gehen soll. Und
ja, aber viel weniger. Ja, es ist nicht der nervige kleine Begleiter, sondern der ist, nochmal, eben, habt keine Angst, dass er die ganze Zeit herumnörgelt und nervt. Der ist meistens nicht da, sondern ist nur im Funk und oft nur, wenn er sich meldet. Also es ist überhaupt kein Thema. Mhm. Ja, also nochmal, auch das wird jeder für sich anders empfinden. Ja, also bitte, das verstehe ich natürlich, wenn jemand sagt, er will es überhaupt nicht. Ja, dann stört der natürlich. Also das ist überhaupt kein Ding. Ja, aber ich fand das sehr, sehr angenehm. Ja.
Okay. Ja, wenn es nicht zu handhaltend ist.
Kommen wir zur Technik generell noch ein bisschen. Also ich würde ein bisschen Technik. Oder willst du noch was anderes reden? Weil du hast ja auch Fragen vorbereitet. Habe ich noch irgendwas nicht gestriffen?
Die Open World. Gibt es da nicht so, habe ich das richtig verstanden, dass es in der Open World auch so Mini-Dungeons gibt, so Shrine-mäßig wie in Zelda?
Ja, aber das würde ich eigentlich als kleinen Abenteuer dann erleben. Die würde ich nicht als die Open World sehen, sondern das sind halt kleinere Levels, die du auch anfangen kannst.
Ja. Und gibt, weil die Struktur eines Primes, eines Metroids generell ist ja, dass ich in der Welt rumlaufe, bis ich ein Upgrade finde und dann laufe ich ans andere Ende der Welt
zurück. Genau, hast jetzt auch wieder. Du fährst die ganze Zeit.
Okay, also ich kann in
aber früher bist du halt im Aufzug fahren.
Und zum nächsten Dungeon fahren.
Genau. Okay. Also du findest dann halt, keine Ahnung, Upgrade X. Ja, ich weiß, viele wollen gar nicht viel gespoilt werden und ich hoffe auch, dass ich das gut hinkriege da in dem Podcast jetzt. Du findest Upgrade X und denkst da, vor 3 Stunden, das macht jetzt Sinn. Und dann gehst zurück oder fährst zurück und machst das.
Im anderen Dungeon.
Im anderen Dungeon. Das ist kein Problem. Okay. Also auch da gibt's Ausnahmen, wo du nicht mehr zurück kannst, aber dann brauchst du auch keinen. Also es gibt halt so Abschnitte in der Story, wo dann. Ja, aber da will ich jetzt gar nicht zu viel drehen.
Es klingt wesentlich zugänglicher, als es ein Metroid normalerweise ist, wenn
man
Metroid am NES denkt zum Beispiel. Ganz weit zurück, oder Super Metroid.
Metroid
Prime war knackig eigentlich, wenn man sowas noch nicht gespielt hat davor.
Genau. Metroid Prime 4. Ja, aber die Zunge, es soll auch nicht so wirken, dass es nicht knackig ist. Es ist ordentlich knackig dann, ja, auch wenn ihr auf normal spielt. Ich habe da schon einige Male bin ich gefordert worden. Aber natürlich durch diesen Assistenten, sage ich mal, den du nicht konsultieren musst, aber kannst, hilft das natürlich.
Okay, und die Puzzles sind auch knackig, also nicht nur die Kämpfe, sondern...
Ja, würde ich jetzt unterschiedlich sagen, aber es gibt ein paar knackige dabei und sonst ist es angenehm. Also, aber das war auch nie, ich fand es bei Metroid Prime nie so, dass die super schwer waren, also das war immer so. Ja, vergleichbar mit den Vorgängern, wirklich, es ist vergleichbar mit den Vorgängern. Habt ihr dort keine Probleme gehabt, wird er jetzt hier auch durchkommen. Also alles kein Problem.
Aber auch für Neuansteiger geeignet?
Ja. Definitiv. Okay. Also ihr müsst nicht alle 3 durchspielen. Was ich empfehlen würde, den 1er kann man sich immer noch holen. Ja, müsst ihr das? Nein.
Aber das muss man, ist super.
Ist super. Also, aber ich meine, jetzt storytechnisch. Also dieses. Er erinnert auch, ich finde generell, es erinnert auch storytechnisch sehr an den Einser, also nicht an den Einser, generell vom Aufbau und generell, also finde ich, ist Beyond auch wie, es wirkt auch wie ein Startschuss für eine neue Trilogie.
Aha. Ja. Okay. Das ist ja spannend, weil der letzte Teil auf einem kleinen Cliffhanger geendet ist.
Genau, und wenn du den alternativen Cliffhanger gesehen hast, dann hast du ja schon den Silux gesehen. der am Anfang da diese Basis angreift. Das ist jetzt kein Spoiler, aber das habt ihr schon tausendmal überall gesehen. Wenn irgendwas von Metroid schon gelesen habt, in den letzten Dreivierteljahr immer ging es um Silux.
Ja, das ist auch die Demo, die du im
Paket genau spielen konntest. Genau, richtig. Also drum habe ich mich jetzt auch getraut, das zu sagen. Den hat man das letzte Mal gesehen bei Metroid Prime Hunter am DS oder eben am Dreier in der alternativen Abschlusssequenz, soweit ich weiß.
Okay, also es ist tatsächlich eine Fortsetzung und nicht ein komplettes Reboot quasi.
Nein.
Cool.
Es ist wirklich Prime 4. Mhm.
Na gut, du wolltest die Technik ansprechen.
Ja, ich möchte noch einen Kritikpunkt reinbringen, nämlich die Amiibo-Sache.
Ah, ja.
Ja.
Oder Amiibo und so.
Ja. Das Problem ist hier nämlich, dass Nintendo es extrem übertrieben hat, was die Amiibos machen. Ich bin schon ein Fan davon, also ich finde Amiibo die Technik super und so weiter, man kriegt immer Extras, aber diesmal sind unter den beiden Haupt-Amiibos, die man kaufen kann, also Samus Aran mit Motorrad und Silux, Sachen versteckt, die ich echt gerne hätte eigentlich im Hauptspiel und für ein Vollpreisspiel auch drinnen sein sollten. Zum einen wird ein Metroid-Radio freigeschalten, wo ihr quer durch die Metroid-Geschichte nicht nur Prime, wirklich quer durch Musik hören könnt. Und gerade das wird ziemlich witzig, zum Beispiel in der Open World, sag ich mal, dass du da herumfahren kannst und die Musik hören kannst, ja. Und das geht nur, wenn du den richtigen Amiibo hast. Und das zweite ist, dass ihr, ich glaube sogar, wenn du Silux hast, also Silux gibt's ja auch als Amiibo, dann bekommst du schon früher eine sehr, sehr, sehr wichtige, story-relevante Cutscene serviert. Wow, und ich würde sagen, okay, kriegst du... Ja, pass auf. Und jetzt sagst du, okay, dann kriegst du halt dann, wenn sie gehört. Aber die kriegst du nur zu sehen, also ich werde die ohne Amiibo nie sehen. Oh. Die kriegst du nämlich nur zu sehen, wenn du das Spiel zu 100%ig schaffst. Aber wirklich 100%ig, alles. Ja, nicht durchspielen, sondern 100%ig, dann bekommst du die Sequenz. Und die ist meines Erachtens, ja, sehr, sehr story-relevant. Und das ist kein guter Move, Nintendo. Nein. Ja, und das ist auch der Grund, warum es auch 7er-Wertungen gibt. Wenn ich mir die durchlese, ist oft diese Amiibo-Geschichte. Ich habe lange überlegt, ja, soll ich da jetzt, also ich war knapp davor, 75 zu geben. Wir haben 80 jetzt gegeben, ich war wegen dem knapp davor, 75 zu geben. Das Problem ist, nur wenn ich 75 gebe, lesen schon viele nicht mehr weiter. Mhm. Ja, und das Spiel hat es aber verdient, 80 zu bekommen, weil es macht auch ohne diese, wenn es diese zwei Features nicht gäbe, wäre sie auch 80%. Ich werte ja nur ab, weil ich weiß, dass es sie gibt. Ja, also ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ja, und deswegen habe ich entschieden, ich werte nicht ab diese 5%, aber ich erzähle es euch jetzt hier auch nochmal. Ich finde es keinen guten Move. Ja, deswegen auch hier ganz angekreidet. Ja, macht das Spiel schlechter. Spielspaßmäßig nicht, aber ich hätte gern die Musik und man kann sich die wahrscheinlich in zwei Wochen auf YouTube anschauen, die Sequenz, ja, also ist jetzt nicht so, dass man die nicht zu Sicht bekommt, ja, aber ist einfach ist keine schöne Optik, ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, ich möchte es aber schon in-game erleben und...
Ja, ja, du spielst eher 100%ig durch.
Ich spiele es auf jeden Fall 100%.
Ja, eben, ja, du wirst es eh sehen. Nein, eben, es wird jetzt auch den einen oder anderen geben, der sagt, ist mir komplett egal, weil das ist das Spiel, auf das ich 18 Jahre wartet. Natürlich spiele ich das so 100%ig durch. Ja, klar. Ja, hat er eh recht. Und wahrscheinlich hat Nintendo eh gesagt, die Fans spielen es eh 100%ig. Die sehen das schon. Ja, wie nochmal, bitte auch da, und ihr könnt auch gerne sagen, hey, warum erzählst du das? Dann hast du 75% geben. Ja, aber das war ein Konflikt in mir, der gereift ist, und ich stehe auch dazu. Ich sage auch, das ist ein Spiel, das ich in vielen Stellen nicht ein Zehnerspiel ist, ja. Aber es sind halt wirklich Sachen, die schade sind. Es sind schade, wirklich, wo ich mir oft wirklich einen Finger gebissen habe. Das könntest du nicht machen, ja. Die Leute warten da jetzt 18 Jahre drauf. Das könntest du nicht jetzt machen. Das ist so ein Move. Ja, dann gebe ich ihnen irgendwas dazu. Da mach von mir so einen, ich glaube, es wäre kein Problem, wenn sie sagen, okay, wir machen dieses Radio. Das kommt in zwei Wochen, kostet 5 €. Oder 10. Wahrscheinlich eh so viel, fast wie die Hälfte von einem Amiibo oder was auch immer. Ja, ein TLC, da hätte keiner was gesagt. Ja. Aber
also, was ich da noch zu sagen möchte zu dem Amiibo, abgesehen davon, dass es 30 € kostet, das heißt, wenn man die Cutscene früher sehen will, zahlst du fast 100 € für das Spiel.
Aber es sind beide, oder?
Also das Silex Amiibo kostet 30 Euro und das Viola Amiibo kostet 40 Euro.
Okay.
Das heißt, wenn du die volle Erfahrung
hast,
was ist denn jetzt die richtige Erfahrung für das Spiel? Nachdem du es 100%ig hast, kriegst du die Cutscene oder soll man es früher freischalten, die Cutscene? Was ist der
Kern? Naja, 100%ig, da muss man wieder Sachen, das muss jeder für sich wissen. Ja, für die einen oder anderen ist die Hauptstory allein das, ja. Und für Hauptstory brauchst du eben 10 bis 16 Stunden, würde ich sagen, ja. Dann hast du diese Cutscene nicht. Aber das ist trotzdem ein volles Spiel, du kennst die Cutscene nicht, ne. Es ist ja das, sie nehmen dir ja was weg, was du nicht kennst. Und wenn du, ich schätze mal, 15 bis 20 plus Stunden hast, ja, wenn du jetzt wirklich ein Spieler bist, der langsam spielt und das genießt, dann vielleicht 25 bis 30 Stunden sogar, dann hast du 100%. Und dann kriegst du die Cutscene auch, ja.
Aber noch zu dem Amiibo. Wenn, das ist, bei Skyward Sword haben sie schon sowas abgezogen, wo es ein ganzes Quick-Travel-Feature gab, dass du nur mit dem Zelda-Amiibo
freischalten
konntest. Und dieses Zelda-Amiibo war natürlich sofort vergriffen und deswegen, selbst wenn du es dir leisten willst, ich finde, das ist, ja, ich gebe dir recht, das ist
vielleicht schade. Vielleicht machen sie noch irgendwas anderes. Ich hätte sogar eingesehen, wenn sie sagen, in der Online-Mitgliedschaft ist das irgendwie dabei oder so, die Musik oder so. Ja. Ich meine, das mit dem, ich rede jetzt nur von dem Musikfeature, ja, das mit der Sequenz, ich kann das schwer abschätzen, ja. Ich habe die nicht gesehen, weil ich hab's zwar durch, aber ich habe es halt nicht auf 100%. Ja, aber wie gesagt, nochmal, hängt euch auch an dem nicht so auf, ja. Ich hab halt wirklich Angst, dass manche Leute, die sich jetzt so lange auf dieses Spiel freuen, dann sich das Spiel nicht holen und keine Freude dran haben, weil sowas im Hintergrund herumschwebt. Und bitte, das macht echt nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist euer Prime, auf das ihr euch gewartet, das spielt und freut euch drüber und vergesst das, ja. Das sind Sachen, die muss man angreifen. Das ist unser Job als Journalismus. Aber das ist nicht, soll nicht euch den Spielspaß verderben. Ja, weil das wäre genau das, was ich auf keinen Fall machen möchte. Weil es ist ein gutes Spiel. Ein Spiel von den Originalentwicklern, die zurückgeholt worden sind. Und es ist genau das Spiel, auf das alle gewartet haben. Ja. Es sind halt ein paar Sachen, über die man diskutieren kann. Aber was ist schon perfekt im Leben? Also das würde ich jetzt nicht so. Und es ist eben perfekt genug, dass man sich's holen sollte.
Ich fand Metroid Prime, also Metroid Dread war auch nicht perfekt, aber es ist trotzdem ein...
Ja, eben. Also es ist ja auch wieder ein ganz anderer Ansatz. Ja. Es gibt zwei Grafikmodi, dass wir da weiterkommen im Podcast. Ja, das eine ist der Qualitätsmodus. Ja, also ich rede jetzt nur von der Switch 2, wie gesagt. Ja, ich habe eben die Switch 1 Version nicht gespielt. Der Qualitätsmodus ist 4K-Auflösung bei 60 Frames im Dock-Modus. Und 1080p, Entschuldigung, bei 60 im Handheld. Ist wirklich, also beides tadellos, würde ich mal sagen, ja. Beides mit 60 Frames, flüssig. Einmal 4K, einmal 1080p und das ist ordentlich. Also es ist wirklich ordentlich und ich habe da keine großen Einbrüche gesehen. Wird sicher wieder Videos geben dann von Digital Foundry und Co., wo irgendein eine Kurve irgendwas zeigt und so weiter. Aber wie gesagt, und soll auch sein. Ich finde das super. Ich finde das wirklich super, dass die das machen. Die Zeit hätte ich eh nicht. Und oft genug zeigen sie ja wirklich Sachen auf, die wirklich komisch sind. Aber ich das ist wirklich, wirklich beachtlich, was sie da rausholen. Und dann gibt's auch den Performance-Modus, ja. Ich sag gar nicht, die Grafik schaut immer gut aus, aber paar Effekte sind halt weniger und HDR und so weiter. Und da ist 1080p bei 120 Frames im Dock-Modus und 720p bei 120 im Handheld-Modus und das ist awesome. Ja, also nochmal, ich habe im Handheld-Modus 720 ist ja eh noch immer ansehlich, ja, aber 120 im Handheld-Modus, das ist so smooth, weil du einfach so nah dran bist. Ja, also ich sehe die 120 Frames im Handheld-Modus viel heftiger als am Monitor, also oder am Fernseher, weil ich halt so nah dran bin. Ne? Wie am PC. Ist ja auch 120 viel früher kommen, weil es Sinn macht auch. Das ist schon deutlich. Also klar, man kann jetzt sagen, hey, was redet er da? Das läuft auf einer Switch 1 auch. Super, dass da jetzt besser läuft. Haben's recht, alle. Ja, weil wie gesagt, spielerisch ist es genau das gleiche Spiel auf der Switch 1. Ja, ihr bekommt hier keine Gegner mehr oder was auch immer. Das gleiche Spiel, der gleichen Architektur, im gleichen Level-Design. Ihr bekommt nur andere Auflösungen und Buff-Effekte und so. Ja, aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber es sieht halt wirklich top aus. Also die holen da auch aus. Ich glaube auch, ich habe noch nichts Negatives so richtig gelesen über die klassische Switch-Version. Also die holen da schon, glaube ich, alles noch einmal raus aus dem alten Kistel. Und ja, und es ist halt wirklich schön. Ja, es ist nicht irgendwie so, dass das irgendwas ist, was ihr noch nicht gesehen habt, aber ihr kommt halt in so einen Sumpf rein und dann kommt aus dem Boden so ein Monster, gleich eines der ersten Dinger, und dann spritzt euch was entgegen und auf euren Visier im Hut habt ihr so Schleimtropfen, Regentropfen, und das passt einfach alles zusammen, und Kopfhörer auf, die Effekte rechts und links, das macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Es gibt vereinzelt ein paar grobe Texturen, da wo es irgendwie wirkt, dass noch keine Switch 2 Textur drüber gelegt wurde und so. Und ein paar unsaubere Schatten habe ich auch gesehen. Das ist aber A, super selten. B, ich habe das vor dem Release gespielt. Das heißt nicht, dass nicht in den nächsten Tagen noch ein Patch kommt, wo genau die Sachen ausgebessert werden. Und selbst wenn nicht, in den meisten Fällen wird es das nicht sehen. Ja, es ist einfach, ja, das ist wirklich zu vernachlässigen. Ja, ich bin da wirklich sehr, sehr angetan von den visuellen Effekten.
Also sehr immersiv dank der Power der Switch 2.
Ja, sie tricksen auch ein bisschen herum. Ja, also manche Sachen ist zum Beispiel, sie haben das, glaube ich, eh mal beschrieben, auch in einem Video, sie rendern das HUD, also das Visier von ihr immer in 4K und alle anderen Dinge auch in der Weite oft schlechter, und das Gehirn matcht das dann irgendwie. Ja, also sprich, aber das stört, sollen sie das machen? Ist ja wurscht, ja. Es geht ja nur darum, wie es wirkt und wenn es funktioniert. Ja. Es sieht knackig scharf. Also ich bin wirklich, es ist für mich das bisher absolut schönste Nintendo-Spiel überhaupt. Also technisch, ja. Das heißt jetzt nicht, dass nicht ein Mario Odyssey oder ein anderes nicht mich mehr begeistert hat vom Level Design und auch vom Ding. Aber so von den Effekten und so weiter ist das schon wirklich, wirklich schön. Also, ja, Cyberpunk auf der Switch 2 kann auch einiges, aber das ist eher so ein, ja, wie viel haben's runterdampfen müssen, dass es so irgendwie läuft und so, ja. Und das finde ich auch wunderschön. Aber von Nintendo selbst oder von einem halt als Nintendo-Ding habe ich sowas eigentlich, glaube ich, noch nicht gesehen.
Also das stärker ist, als ja. Bonanza. Ja.
Lass mich alle mit Bonanza in Ruhe.
Das dürfen wir jetzt sagen. Okay.
Ich finde Bonanza eh gut, ich komme nur nicht rein. Ich habe echt ein bisschen ein Problem mit Bonanza. Aber ich freue mich für alle, die. Ich bin ja gerade am Weihnachtspodcast aufnehmen. Ich kann jetzt schon sagen, es gibt Leute, die Bonanza Spiel des Jahres haben. Da bin ich aber niemand, der sagt, oh, wie kann das nur sein? Ja, sondern Bonanza habe ich einfach. Ich komme nicht rein in das Spiel. Ja, und ich finde das super schade, weil ich mag das Team. Ich mag Donkey Kong Spiele total. Ja, ich habe die ganzen letzten Donkey Kong Spiele, aber auch natürlich die klassischen von Rare, aber auch dann von Retro Studios, ne? Super. Aber in das komme ich immer nicht rein. Und ich werde es wieder probieren. Kein Spiel, wo ich nicht aufgebe. Und deswegen, das war jetzt kein, ja, also alle die großen Donkey Kong Fans da draußen, ich weiß, die gibt's. Ja, Entschuldigung für mich, aber es ist ganz persönliche, nicht Enttäuschung, einfach. Ich bin ja von mir selbst enttäuscht, dass ich nicht reinkomme. Ich glaube, das ist es.
Es ist nicht für jeden. Das ist schon in Ordnung. Es probiert viel und deswegen ist es.
Nein, aber von der Technik her finde ich das um einiges nochmal imposanter, ja.
Okay.
Ja. Obwohl ich es halt gleichzeitig halt, merkt man halt, dass die Hardware das nicht auf der Höhe ist von aktuellen Grafikkarten, aktuellen anderen Konsolen. Ja, das soll jetzt nicht darüber wegschauen, ja. Aber eben. Sie wissen, sie schaffen jetzt nicht die Texturdetailliertheit und die Effekte und den Realismus. Also schauen Sie lieber, wie weit können wir das treiben, dass wir nachher 4K und 120 Bilder haben.
Ja,
Entschuldigung, 4K haben wir noch nicht, 1080p und 120 Bilder. Also das ist, glaube ich, eher, oder 4K und 60 Bilder. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eher das, was beeindruckend ist. Ja.
Ja. Und es hat ja angefangen als Switch 1 Spiel. Ich bin mir sicher, hätten sie es von Anfang an für die Switch 2 entwickelt, dann
wird anders aussehen. Ja, klar. Ja, nein, es hat nicht nur angefangen als Switch, es ist ein Switch 1 Spiel. Es ist ein Switch 1 Spiel mit einer Switch 2 Edition. Und Edition. Und es ist aber nicht nur so, dass das einfach nur, wir rechnen ein bisschen hoch, sondern da ist schon viel reingeflossen, dass es ein Switch 2 Spiel ist. Aber es ist im Herzen, das merkt man auch an manchen Gameplay- und Level-Design-Entscheidungen. Es gibt Level-Design-Entscheidungen, da weißt du, das habt ihr jetzt gemacht, weil es ein Switch-1-Spiel ist. Also. Ja, dann, ja, das sind so Übergänge zwischen Abschnitten zum Beispiel. Ja, ah, ja. Da wird oft getrickst und nachgeladen nochmal und da merkt man einfach, okay, das, ja.
Was die Switch 1 aber nicht hat, ist Mouse-Controls, ne?
Du bist plötzlich viel leiser, muss man aufpassen. Ah,
nein, nein, ich bin da.
Nur leiser bist du.
Ich bin leise, ich habe nichts geändert.
Jetzt bist du wieder lauter.
Okay.
Keine Ahnung.
Gut. Ja,
ja ich, genau.
Entschuldigung. Was die Switch 2 nicht hat, das sind Mouse-Controls.
Mhm.
Was die Switch 1 nicht hat, sind
Mouse-Controls. Ja. Ja. Ja, es gibt eben drei Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Also eigentlich sogar mehr, aber drei große, also mit Controller oder mit Joy-Cons, also ganz klassisch. Dann gibt's welche mit Bewegungssteuerung, also Zeigersteuerung, wie man schon früher die Metroid-Spiele spielen konnte, also die Prime-Spiele spielen konnte, auf der Wii U und so weiter und auf der Wii. Ja. Und dann natürlich diese getrennte Steuerung, wo einer eine Maus ist, also dieses Doppelding, also das, was sie eh gezeigt haben in Paris schon und was halt da ja zum ersten Mal so richtig groß im Einsatz ist in einem Spiel. Finde ich gut, ja. Was ich nicht ausprobiert habe, was mir jetzt ein bisschen leid tut, weil das wollte ich eigentlich noch vor dem Podcast machen, das mit einer anderen Maus zu spielen. Man kann ja auch andere Mäuse zum Teil oder zum großen Teil anschließen an die Switch, ja. Weil mir die Hand relativ schnell weh dann mit der. Ja, und das habe ich nämlich in Paris noch, ich kann mich erinnern, nach Paris habe ich gesagt, ich war verwundert, wie gut sich das anfühlt und wie gut das funktioniert. Das kann ich auch jetzt noch sagen. Es fühlt sich gut anfühlen, das würde ich mich vielleicht jetzt schon widersprechen, aber es funktioniert alles gut und ist super schnell und grippy. Was aber schlecht ist, irgendwie sind die Buttons, weil du musst halt dann wirklich die Buttons umgreifen und ja. An manchen Stellen, ich war dann zu langsam oder wie auch immer. Also was ich für mich entdeckt habe, ist die Bewegungssteuerung wieder. Ja, Gyro. Das ist, also wenn ich sage euch, wie ich es getestet habe. Ich habe sehr viel im Handheld-Modus gespielt. Dann habe ich es getestet bei mir am Schreibtisch im Dock. Da habe ich mit einem Pro-Controller gespielt. Beides fantastisch, aber halt sehr klassisch. Das könnte eben auch ein, keine Ahnung, Wii U, Xbox 360-Spiel sein dann. Und dann habe ich am Fernseher mit Zeiger-Bewegungssteuerung gespielt. Und die ist halt extrem genau. Viel genauer als damals auf der Wii oder Wii U.
Mhm.
Ja, und es macht sehr viel Sinn und Spaß. Also, was zum Beispiel mir viel mehr Spaß mit dieser Art von Steuerung gemacht hat, waren Bosskämpfe. Weil da musst du ja immer diese genauen, oft sehr kleinen Elemente treffen, die Schwachstellen. Und das war ja viel genauer dann in dieser Zeigearbeit. Du zeigst einfach hin, zack, bang, und geht dann aus der Hüfte raus fast, ne?
Mhm.
Aber das soll jeder für sich, ich glaube auch, dass ich muss wirklich noch testen mit einer anderen Maus. Also ich glaube, mit einer guten Maus, wo du, und es gibt ja so Gaming-Mäuse auch, wenn du die matchen kannst, das muss ich mal anschauen, ob das funktioniert, dann kann das gerade am Monitor, wenn ich das am Schreibtisch spiele, mit der Maus vielleicht sogar am sinnvollsten zum Spielen sein. Aber das Gute ist, ich habe die Möglichkeit. Und es ist nicht so, dass ich sage, ja, sie haben alle Energie in die Maussteuerung gesetzt. Dafür haben sie die Controllersteuerung vernachlässigt. Nein, es ist die beste Bewegungssteuerung, die ihr Metroid Prime gesehen hat. Es ist eine super exzellente, mit dem verbesserten Rumble-Features versehene Steuerung am Controller. Und ja, ihr könnt es auch mit der Maus spielen. In dieser mausartigen Steuerung. Perfekt.
Okay,
ja.
Also es ist nicht...
Also, weil selbst wenn ich sage, ich habe die Maussteuerung nicht so toll gefunden, jetzt im Endeffekt dann, heißt das nicht, dass das für euch nicht ist. Also ich würde jedem empfehlen, dass ihr das Spiel holt, probiert bitte alle drei Sachen mal aus. Auch Leute, die sagen, Bewegungssteuerung hat mir nie gefallen, schaut euch das nochmal an, das ist jetzt plötzlich viel genauer.
Mhm.
Ja. Das ist schon...
Das Maus-Aushängeschild-Game der Switch 2.
Oh ja, ist es. Ich meine, außer du spielst kein Strategiespiel, dann wird es Civilization sein. Ne?
Oder aber Artist in Bonanza.
Genau. Also nochmal, es ist, das ich tue mir, jeder greift eine Maus auch anders an, ja? Und ja. Wenn ihr die Finger einfach auf den richtigen Buttons habt und fertig, dann wird das perfekt für euch funktionieren. Oder ihr habt dann noch eine andere Spielemaus oder vom PC und verwendet die und die funktioniert gut. Also ich glaube auch die Maussteuerung, wo ihr auch genau steuern, eben, wir reden ja immer von diesen Bossfights, ja? Weil die anderen Kämpfe, die sind, auch mit dem Controller super schnell. Ja. Es gibt diese Zieltaste, er richtet sich aus, zack, bang, weg. Ja. Oder halt Psi-Kräfte drauf schießen oder was auch immer. Und beim Bossfight ist anders, weil ihr müsst euch schnell bewegen, oft rollen, stehen, kämpfen, springen, ducken und gleichzeitig halt die gerade offenen Ziele anvisieren. Und da kann eine, egal ob Bewegungssteuerung oder Maus, natürlich Gold wert sein, wo ihr halt mit ruhiger Hand dann hingeht und sagt, okay, dein rechtes Auge gehört jetzt mir. Weg. Mhm. Ja, also das ist schon so eine Sache. Ja. Aber das muss jeder für sich ausprobieren. Und das Gute ist, ihr könnt alle drei Sachen ausprobieren. Ja. Mhm. Und das ist das Gute. Selbst ohne irgendeinen Zusatzkauf. Ihr könnt die klassische Steuerung ausprobieren mit den Joy-Cons. Ihr könnt die Joy-Cons abmontieren, könnt die Bewegungssteuerung ausprobieren. Ihr könnt den Joy-Con abmontieren und könnt unseren rechten Joy-Con als Mausersatz verwenden. Und dann könnt ihr immer noch wechseln. Ja, es ist schön. Ja, ich find sowas gut. Ja,
das ist eine andere Shooter-Game auf der Switch, bei dem du die Maus benutzen kannst, von dem ich weiß, ist Fortnite. Und da macht die Maussteuerung schon Spaß. Also mir zumindest.
Normal, die macht jetzt auch Spaß. Ja, ich finde nur, der Joy-Con ist keine ergonomische Maus auf längere Frist. Ja, das stimmt. Ja, wenn du eine halbe Stunde spielst, wird es keinen Unterschied machen. Aber meine längste Session waren fast 5 Stunden. Ja. Geil. Da faltet die Hand ab. Ja. Geil. Ja, da faltet die Hand ab und das geht nicht. Also mir, aber rein mir. Ja, mir mit meinem Alter und meinen Spielgewohnheiten. Ja, und ich spiele halt doch auch mit der Maus viel, ja. Aber halt andere Spiele und halt andere Mäuse, ja. Also ich finde jetzt die kleine Maus, irgendwann kriegst du einen Krampf in der Hand. Aber das heißt nicht, dass wenn du eine halbe Stunde irgendwie was zocken willst, ja, und dann spielst du es kurz mit der Maus oder nur den Bossfight und nachher wechselst wieder. Ihr könnt auch fließend während dem Spiel wechseln zwischen den Steuerungen. Das ist kein Problem. Ihr könnt Bossfights mit Maus spielen und alles andere mit Controller, wenn ihr wollt. Mhm. Jeder wie er mag.
Ja. Also, mir macht das schon Lust. Mir macht das schon Bock, da gerade dir zuzuhören auf das Spiel. Und ich war
ja, das hoffe ich.
Skeptisch gegenüber von den ganzen anderen Reviews, die ich gehört habe. Aber wird kein perfektes Spiel sein, aber.
Ist es nicht. Ist es nicht, sonst hätte ich eine bessere Wertung geben. Das ja. mit den Amiibos finde ich, die Open World hätte ich wahrscheinlich auch anders gestalten, ein bisschen, aber das sind alles keine Gamebreaker. Das sind alles keine Sachen. Und wir richten uns ja jetzt vor allem an Leute, die seit 18 Jahren drauf warten. Und da kann ich nur sagen, lasst euch da nicht beunruhigen von den ganzen Reviews, ist euer Metroid. Alle anderen, ja, lest euch das Review durch auf Shock 2. Jetzt habt ihr es eh gehört. Ich glaube, ich habe alles auch rausgearbeitet, was mir nicht gut gefallen hat. Aber es gibt genug Sachen, die cool sind. Und wirklich, die Dungeon sind klassisch. Klar, auch hier kann man sagen, das ist altbacken. Ja, wenn ich wirklich jetzt sage, ich will nicht die Nintendo-Brille runternehmen, ja, dann kann ich sagen, Wahnsinn, wie können die nur so eine Grafik 2025 auf die Spieler loslassen? Und dann kann ich aber erwidern, als jemand, der mit Nintendo aufgewachsen ist, ja, und auch sehe, wie jetzt eine Generation nach dem anderen, obwohl ich schon seit 20 Jahren höre, Nintendo wird bald keine Spiele mehr haben, weil die spielen alle nur noch am Handy, ja, und trotzdem sehe ich immer wieder junge Spieler nachrutschen, die sich begeistern für Nintendo-Spiele, und das Punkt ist Gameplay, ja, die Grafik ist halt nicht alles, und es gibt so viele Spiele rechts und links, die jetzt in den letzten Jahren rauskommen sind, ja, die nach wenigen Wochen niemand mehr interessiert haben. Obwohl sie eine coole Grafik gehabt haben. Und das wird hier nicht passieren. Ja, das wird hier definitiv nicht passieren. Hoffentlich ist es wirklich der Startschuss für eine neue Trilogie. Und wir sehen hoffentlich nicht erst in 18 Jahren den nächsten Teil. Weil da kann man drauf aufsetzen. Der nächste Teil kommt dann nur auf der Switch 2. Da kann man sicher den einen oder anderen Pferdefuß noch ziehen, um mehrere Sprichwörter reinzumischen. Und dann vielleicht eine Open World servieren, die lebendiger ist. Sie haben sich halt nicht getraut, um zu sagen, hey, wer eine Switch 2 hat, hat eine lebendige Open World und wer eine Switch 1 hat, hat keine. Das ist halt Nintendo, die trauen sich dann nicht, 2 Versionen rauszuliefern, ja, anscheinend. Das ging nur bei den Hyrule Warrior Spielen früher, am DS und 3DS oder wo ich die Kamera.
Ja, stimmt.
Ja, da waren wirklich unterschiedliche. Es war eigentlich das gleiche Spiel, aber je nachdem, welches Gerät du hattest, hast du eine andere Gegangmenge gehabt. Das ist halt da jetzt anders. Ja. Ihr habt das gleiche Spiel.
Hat eine komplizierte Entwicklungsgeschichte hinter sich, gell?
Ja.
Das war, wie 3 Jahre war es in Entwicklung, bevor sie es rebootet haben.
Das Ganze vorher war es in Namco, oder? Hat es nicht Namco in Entwicklung gehabt? Das hatte keiner von Nintendo-Entwicklern gehabt. Also Nintendo war ja nur Co-Entwickler und ähnlich wie bei anderen Spielen hat Namco eigentlich entwickelt. Ich glaube, Namco war es. Dünnes Eis jetzt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Namco war. Und dann haben sie die Retro-Studios wieder genommen, weil sie halt in der Entwicklung...
Es war ein anderer Namco, genau.
Ja, gut. Habe ich richtig in Erinnerung gehabt, ja.
Und 2019, also 2 Jahre in der Entwicklung, haben sie dann gesagt, nein, das macht Retro jetzt.
Ja. Und jetzt nicht sagen, oh, Namco, dann kann es ja nichts mehr. Namco hat viele gute Nintendo-Spiele rausgebracht, ja. Also ich glaube, auch Donkey Kong hatte ja, ich glaube, die Donkey Kong Trommelspiele zum Beispiel am GameCube von Namco, oder F-Zero zum Beispiel am GameCube war von Sega und. Also sprich, sie haben ja immer wieder mit anderen Firmen zusammengearbeitet und ihre Mega-Franchises ausgelagert. Das hätte super gut gehen können, Namco. Ja. Aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja. Weiß man leider nicht. Man kriegt bei Nintendo immer sehr, sehr wenige Informationen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht meldet sich dann irgendwann mal einer und erzählt mal die Geschichte von Metroid Prime 4. Aber
das wäre interessant. Sie haben jetzt das Studio gekauft, das Namco-Studio aus Singapur.
Das ist und das war das?
Ich denke schon, weil es wurde in Namco Japan und Namco Singapur entwickelt, Metroid Prime 4 Beyond. Und jetzt hat Nintendo dieses Singapur-Studio gekauft für Nintendo Studios Singapur, heißt das jetzt.
Spannend. Haben das Spiel versägt und sie haben es gekauft dafür. Nein, die werden sicher an irgendwas anderes. Ich bin mir sicher, die arbeiten schon am nächsten Nintendo-Spiel.
Ja, sicher. Ja.
Ja. Und weil ich eben sage, dass Namco hat auch vorher und nachher gute Spiele rausgebracht und Nintendo braucht Teams, das wissen wir. Ja. Also es ist einfach, wir wissen, dass das einfach da noch immer noch genug Bedarf ist an mehr Spielen, die öfter erscheinen. Und ich würde sagen, Ende gut, alles gut. Also da alles gut jetzt mit Anführungszeichen, weil wie gesagt, es gibt die Kritikpunkte. Und die Range ist ja so, wenn man sich die Reviews durchliest, die meisten sind ja so im 80er Bereich. Es gibt ein paar 70er, es gibt 90 plus auch, ja. Klar, da muss ich halt ein paar Sachen ausblenden und sagen, ich freue mich halt schon so lange, dass mir das egal ist. Ich glaube, für viele, gerade bei unserem Forum und so weiter und die uns jetzt zuhören, wird es ein 90er sein, ja. Mhm. Und für andere wird es ein 70er sein.
Ich weiß
100% nicht. Ja. Das wird sich geben. Soll es auch nicht. Aber nochmal, es hätte so viel schief gehen können. Wir haben so lange dran gewartet. Die Erwartungen waren so hoch. Ja, dafür ist es ein richtig gutes Spiel.
Schön.
Ja. Bin ich sehr versöhnlich, glaube ich, heute. Nein, aber ich freue mich auf euer Feedback. Ich weiß, viele haben es vorbestellt, werden sie jetzt dann spielen, wenn dieser Podcast erscheint. Und ich hoffe einfach, dass ich richtig liege und wirklich viel davon Spaß habe. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, weil einfach die Dungeons so gut designt sind und so einfach so, es ist einfach genau das, was wir gewartet haben. Und dann herzugehen und sagen, es ist einfach nicht so gut, weil sich ein paar Sachen geändert haben. Nein, es muss sich ja was ändern. Und sie haben Sachen probiert und wie gesagt, manche Sachen sind richtig cool. Ich finde die Psi-Fähigkeiten cool, die dazukommen sind. Und andere Sachen sind halt, werden nächstes Mal wahrscheinlich nicht mehr drinnen sein. Fertig.
Genau. Also starke Basis für die Zukunft
von Prime. Und ich sage euch jetzt schon, auch bei GTA wird es Sachen geben, die nicht allen gefallen.
Oh, okay.
weil das sind ja die Erwartungen nochmal so viel höher. Ja, also das ist
10 von 10, 100%.
Das heißt jetzt nicht, dass allen alles gefällt, wenn es ein 10 von 10 ist.
Das stimmt.
Ja. Wie auch immer. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über das Spiel zu plaudern. Hat es mir um einiges leichter gemacht, da jetzt wirklich mich da durch diesen Dschungel im wahrsten Sinne des Wortes durchzuhandeln. Wir hören uns bald wieder. Freue ich mich schon drauf. Euch da draußen viel Spaß beim Spielen. Vor allem, wenn ihr euch jetzt Metroid Prime 4 schon geholt habt oder was auch immer ihr gerade spielt. Und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir von Kirby Air Riders präsentiert. Das rasante Fahrzeug-Action-Spiel mit Kirby und Co. Aufladen, Turbo einsetzen und Rivalen mit Wirbelangriffen attackieren. Jetzt nur auf Nintendo Switch 2.